So. Und meine Damen und Herren, wir eröffnen eine weitere Zeitzeuginnen-Sitzung. Ich darf unseren Gast begrüßen, Frau Anne-Kathrin Nürnberg, die bei der zentralen Studienberatung und den Career Service die Chefin ist. Und es ist eine besondere Leistung, dass sie heute hier ist, denn sie war im Sommer schon mal krank und jetzt hat sie auch wieder eine Grippe erfasst, aber sie hat sich jetzt sozusagen für uns noch mal ganz gesund gestellt und da sind wir also froh drüber. Ich habe nun heute meinen Aktenordner vergessen, deswegen sind Sie ja alle anwesend und die Liste geht also heute nicht rum, aber ich habe mir ausgeliehen, die Protokollantin möchte ich vorstellen, die sind alle da, ne? Also wir haben heute als Protokollanten haben wir Sarah Ringelhahn, einmal kurz, dass Sie jetzt das schon mal sehen. Dann haben wir Michael Sasse, sitzt da rechts in dieser Reihenfolge, stehen Sie hier, Juliane Scholz und dann haben wir Sarah Bruder, ist das richtig? Ja gut, dann habe ich Sie jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, aber wir ordnen die Gesichter später schon zu. Sie kennen alle das Muster dieser Sitzung. Frau Nürnberg hat gefragt, waren die denn schon früher alle dabei? Habe ich gesagt, nein, nein. Also wenn es sich jetzt an einigen Stellen wiederholt oder etwas Ähnliches gesagt wird, ist es nur sehr günstig. Wir sind also dankbar, dass Frau Nürnberg bei uns ist. Und wie gesagt, es gibt zunächst die eigene Vorstellung mit dann der Darstellung der Aufgaben Ihres Amtes. Und wir haben dann die Möglichkeit für die Diskussion. Das kennen wir alle, das kennen Sie alle. Frau Nürnberg kennt es jetzt auch. Und jetzt, liebe Frau Nürnberg, haben Sie das Wort.
Ja, vielen Dank. Also ich stehe mal ganz kurz zur Begrüßung gerne auf und setze mich nachher wieder hin. Liebe Studentinnen und Studenten, möchte ich mich im Vorfeld schon mal ganz herzlich bedanken, dass ich hier diese Möglichkeit erhalte, etwas Ihnen zu berichten, zum Teil ja auch aus meinem eigenen biografischen Erleben und dann natürlich aus der Erfahrung des Werdens und Wirkens hier an der Universität. Vielleicht, Sie haben schon etliche andere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gehört, ist es für mich ein recht langer Rückblick, vielleicht auch im Vergleich zu anderen, die schon zu Ihnen gesprochen haben, denn ich selber habe ja hier bereits an der Universität zu DDR-Zeiten studiert und habe dann sozusagen in der Wendezeit hier die Veränderungen erlebt, habe im Vorfeld der Wende hier bereits gearbeitet an der Universität und habe dann seit der Wende bis zum heutigen Tag sozusagen an der Uni gewirkt. Das sind jetzt schon über 30 Jahre, habe ich mal so rekapituliert, ein doch ziemlich langer Zeitraum. Und insofern bin ich da als Zeitzeugin sicherlich wie auch sonst immer Zeitzeugen an der Schnittstelle zwischen eigenem biografischen Erleben und dem objektiven Wirken und den Veränderungen. Und nun habe ich mir überlegt, dass ich die ganze Geschichte jetzt so einteile. Vielleicht können wir auf meine Folien da gehen. Ich hatte mir das am Anfang mal so eingeteilt. Ich möchte Ihnen zu Beginn etwas... Ja, ich setze mich jetzt einfach mal hin, damit Sie mich vielleicht besser hören, weil meine Stimme ist auch so ein bisschen noch angeknackst. Ich möchte meinen Vortrag gerne einteilen in die Bereiche, dass ich sage, ich möchte Ihnen etwas... zu meinen Erinnerungen an früher habe ich es genannt, das wäre dann die Zeit zwischen 1979 und 89 erzählen. Dann möchte ich zu der Zeit der großen tiefgreifenden Veränderungen kommen, der Wendezeit und gleichzeitig der Aufbauzeit, habe ich mal so grob gefasst in die Spanne zwischen 1990 und 94 und möchte dann natürlich etwas Ihnen sagen, wie Studienberatung sich von den Anfängen her entwickelt hat und wie es vor allem heute mit der Studienberatung und zum Teil, möchte ich gleich vorab sagen, auch mit dem Career Service ist, denn der Bereich, zu dem ich gehöre, jetzt gehe ich einfach nochmal zurück, heißt ja allgemeine Studienberatung und Career Service. Ich möchte diesen Part Career Service heute natürlich auch in Teilen mit berücksichtigen, möchte aber vor allem etwas sagen, weil das mehr mein eigener Schwerpunkt ist, zur allgemeinen Studienberatung. So, und jetzt kommen wir mal zu der Zeit der Erinnerungen, 79 bis 89, und ich gehe noch ein Stück weiter zurück. Ich selbst bin geboren und aufgewachsen, habe meine Kindheit und Jugend verbracht in Potsdam, in meiner Heimatstadt, in ja der auch geschichtsträchtigen preußischen Metropole, habe dort am damaligen, ja heute würde man sagen Humboldt-Gymnasium, mein Abitur gemacht. Die Gymnasien zu DDR-Zeit nannte man eigentlich kurz die erweiterten Oberschulen, EOS abgekürzt, vielleicht haben Sie das schon mal gehört. An dieser EOS in Potsdam habe ich also 1979 mein Abitur erworben und habe dann auch natürlich nach einigen Hin- und Her-Überlegungen, was ich denn studieren könnte, mich für ein Lehramtsstudium entschieden für die Fachrichtung Deutsch und Englisch und habe mich da in Rostock beworben. Der ganze Prozess und Werdegang des sich Bewerbens war ja zu DDR-Zeit völlig anders als heute. Damals war es so, dass man sich nicht selbst an einer Hochschule bewerben konnte, sondern man musste seine Bewerbungsunterlagen zusammenstellen und diese bei der Schulleitung, beim Direktor abgeben. Dieser gab dann die Bewerbung weiter an die jeweilige Wunschhochschule, zu der man gerne gehen wollte. Die Wunschhochschule war damals durchaus für mich die Universität Rostock und so habe ich also meine Unterlagen abgegeben bei meinem Schulleiter, der sie dann auch an die Universität hier in Rostock weitergeleitet hat. Vielleicht wissen Sie, die Uni Rostock hieß damals zu der Zeit, ich hoffe, wir haben ja hier die Spezialistin dabei, dass ich auch nichts Verkehrtes sage, Wilhelm Pieck Universität. Wilhelm Pieck war ja der erste Präsident der DDR. 1976 aus meiner Kenntnis hat die Universität Rostock diesen Namen Wilhelm Pieck damals verliehen bekommen. So, nun gingen also meine Unterlagen hierher an die Uni Rostock. Und ich hatte dann also auch das Glück, dass ich sofort einen Studienplatz hier in meiner gewünschten Fächerkombination und in meiner gewünschten Richtung bekam. Vielleicht ganz interessant der Fakt nochmal für Sie. Sie wissen, wenn man sich heute bewirbt, hat man die Pluralität sämtlicher Optionen offen. Sie können sich bundesweit, weltweit, hätte ich beinahe gesagt, bewerben zu Studienmöglichkeiten, pluralistisch vorgehen. Zu DDR-Zeiten durfte man genau eine einzige Bewerbung abschicken zu einem Studium. Es war also untersagt, sogenannte Mehrfachbewerbungen waren nicht erlaubt. Ja, wenn man Pech hatte, keinen Studienplatz zu bekommen, sah das dann ziemlich düster aus, gehe ich nachher gleich nochmal drauf ein. Ja, ich bekam also diesen Studienplatz und konnte hier mein Studium 1979 beginnen. Das Lehramtsstudium war auch in der Gänze anders als heute. Die Studienabschlussform war zu DDR-Zeiten noch das Diplom. Ich bin also von meinem Zeugnis her Diplomlehrerin für Deutsch und Englisch. Das Studium dauerte 4 Jahre und hatte neben dem Studium der beiden Fachinhalte einen großen ja, gesellschaftswissenschaftlichen Part oder Anteil. Ich habe das also nochmal in einem alten Studienführer hier aus der Zeit der Wilhelm Pieck Universität. Ganz interessant, wenn man diesmal mit 20 Jahren Abstand so in die Hand nimmt, habe ich also einen Passus gefunden, der nochmal ganz interessant war. Also unabhängig von der bestimmten Fachkombination war ja die Auseinandersetzung mit dem sogenannten Marxismus-Leninismus für alle Studierenden verbindlich. Und zwar in einem sage und schreibe 3,5-jährigen dauernden Studium der Grundlagen des Marxismus-Leninismus sollten sich also die Studierenden der Wilhelm Pieck Universität mit den historischen und dialektischen Grundlagen des Materialismus beschäftigen. Im Studienführer der damaligen Zeit steht geschrieben, und jetzt lese ich mal kurz draus vor, das grundlegende Ziel dieses Teiles des Studiums ist es, allen künftigen Absolventen die nötigen Erkenntnisse und Überzeugungen von der historischen Mission der Arbeiterklasse und von der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und des weiterführenden Übergangs zur zweiten Phase der kommunistischen Gesellschaftsformation zu vermitteln. Also ich muss schon zugeben, mit 20 Jahren Abstand, wenn man dann so etwas heute liest, ja, beschleicht einen da schon auch ein merkwürdiges Gefühl. Was dann aus der nächsten Phase geworden ist, das wissen wir ja alle. Also das nur nochmal auch so aus Erinnerung, was eigentlich völlig anders war. Das ganze Studium war natürlich ideologisiert. verpflichtend war zum Beispiel auch, was ich persönlich aber gar nicht so schlecht fand, dass der Sportunterricht obligatorisch war, egal welche Studienrichtung man einschlug. Man musste also über einen längeren Zeitraum an irgendeiner Form, das war jetzt nicht vorgegeben, der sportlichen Aktivierung teilnehmen. Was natürlich sehr stark ideologisiert war, war die Tatsache, dass man ja bereits schon vor dem Studium, vielleicht haben Sie diesen Begriff mal gehört, in irgendwelchen Dokumentationen am sogenannten Studentensommer sich beteiligen musste. Das heißt, bevor mein Studium hier überhaupt losging, im Herbst 79, habe ich bereits an einem, ich glaube, das waren 2 oder 3 Wochen, an einem Arbeitseinsatz in der gesellschaftlichen Produktion, so nannte sich das damals. Das war für mich das VEB Fleischkombinat Berlin-Weißensee. Da trafen sich also alle zukünftigen Studentinnen und Studenten der Uni Rostock zu einem Studentensommer und mussten dort mehrere Wochen in einem Betrieb halt arbeiten. Hatte natürlich auch den Vorteil, dass man sich vor Aufnahme des Studiums bereits kennenlernte. Ich habe also dort dann 2 Mädels kennengelernt, mit denen ich dann später auch hier ins Wohnheim eingezogen bin. Man war dann nicht mehr so ganz fremd, als man hier ankam. Ja, und später setzte sich dieses Phänomen mit dem Einsatz in der gesellschaftlichen Produktion damit fort, dass man, ich glaube, nach dem ersten Studienjahr, ich weiß nicht, ob Sie das noch so in Erinnerung haben, musste man in den Ernteeinsatz. War also auch obligatorisch. Vor Studienaufnahme, vor Beginn des 2. Studienjahres musste man 3 Wochen, glaube ich, waren es, in die Landwirtschaft. Ich war damals im Kartoffeleinsatz in Hagenow bei Beutzenburg eingesetzt. Und ja, dort haben wir also auf der Combine auf dem Feld gestanden und haben die Kartoffeln aussortiert und diverse andere Sachen gemacht. Ja, zu dem Zeitpunkt damals habe ich dann auch meinen damaligen Mann kennengelernt, der hier übrigens, wie Sie auch, Geschichte studiert hat, Deutschgeschichte, Lehramt. Ja, das sind so auch die Erinnerungen, so aus dem Blick von heute, was natürlich wirklich in der Gänze anders war. Also das Studium war 4 Jahre lang. Das letzte halbe Jahr mussten alle Lehramtsstudenten in das sogenannte große Schulpraktikum. Das war ein halbes Jahr lang, Bestandteil aber des eigentlichen Studiums. Und in diesem großen Schulpraktikum war ich dann tätig in Lichtenhagen, Lüttenklein an verschiedenen Schulen. Ja, bevor ich dann meine Diplomarbeit angefertigt habe, da habe ich mich mit der Entwicklung des orthografischen Wörterbuches befasst. Kennen Sie sicherlich noch, weiß nicht, wer von Ihnen Germanist ist, Professor Nerius, der ja hier lange Zeit an der Universität auch gewirkt hat. Ich habe mich also mit Herrn Konrad Duden befasst, der ja die Grundlagen des orthografischen Wörterbuches damals geschaffen hat und habe mich in der Zeit von 1880 bis 1903 war, glaube ich, die Phase mit der Veränderung dieses orthografischen Wörterbuches befasst. Das war dann meine Diplom-Abschlussarbeit. Wer von Ihnen vielleicht schon mal hier war und die Frau Grimmel gehört hat, der müsste etwas gehört haben zur sogenannten Absolventenvermittlung. Zu DDR-Zeit gab es ja das Phänomen, dass man sich mehr oder weniger nicht eigenständig etwa seinen Arbeitsplatz suchte, sondern dass die Universität eine institutionalisierte Einrichtung hatte im damaligen Direktorat für Studienangelegenheiten. Das nannte sich die Absolventenvermittlung, die natürlich staatlich und zentralistisch gesteuert war und wo jeder Absolvent einen bestimmten Arbeitsplatz, Tätigkeitsplatz zugewiesen bekommen hat. Wenn ich das recht erinnere, sollte ich, glaube ich, damals nach Wittstock gehen. Das ist eine Stadt, ich weiß nicht, wer es kennt, zwischen ungefähr, wenn ich nach Hause fahre, Rostock und Potsdam, so mittig, Wittstock. Gibt es ein Museum zum 30-jährigen Krieg, war ich noch nie, wollte ich immer mal hin. Aber ich bin dann dort nicht gelandet, weil mein damaliger Mann hier promoviert hat, eine Aspirantur angefangen hat in der Geschichte und wir ja schon eine kleine Familie waren. Ich habe also während des Studiums auch mein Kind bekommen und demzufolge wurden wir also gemeinsam in Rostock dann eingesetzt. Und ich landete, wie gesagt, hier an einer Schule im Neubaugebiet. Vielleicht zum Thema Studieren mit Kind, auch das habe ich noch mal so erinnert, war doch sehr anders als heute. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass natürlich die ganze soziale Absicherung und zum Teil kann man vielleicht auch sagen, obwohl man da sicherlich zwiespaltig zu dem Begriff sein kann, aber im gewissen Sinne war es auch eine soziale Fürsorge, war zu DDR-Zeiten anders. Ich konnte mich noch gut erinnern und habe es dann hier auch in dem Studienführer gefunden, dass man zu DDR-Zeit ganze 10 DDR-Mark zahlte für einen Wohnheimplatz pro Monat, 10 DDR-Mark. Kann man keinen Kommentar eigentlich zu geben. Und dass die Krankenversicherung unentgeltlich war, ich glaube von der Universität getragen oder wie auch immer. Und dass man durchaus, wenn man während des Studiums, was nicht selten war, ein Kind bekam, so wie ich zu Beginn des zweiten Studienjahres, eigentlich sehr schnell weiter studierte. Ich habe also mein Studium eigentlich nur, ich habe nochmal überlegt, mein Sohn ist Ende Oktober geboren, im Januar habe ich weiter studiert, also überhaupt eigentlich nicht unterbrochen. Bin dann im Wohnheim Albert-Einstein-Straße untergebracht worden, wie gesagt, zunächst alleine. Dann später ist es uns gelungen, da als kleine Familie zu dritten Wohnheimplatz zu bekommen. Ja, also das nochmal so zum Thema Soziales, was schon auch aus heutiger Sicht ja etwas merkwürdig anmutet, wie man das überhaupt so tragen konnte. Ja, wo mache ich weiter? Ich habe also mein Studium abgeschlossen, dann bin ich Lehrerin geworden, habe 3 Jahre in Rostock gearbeitet, musste dann aus gesundheitlichen Gründen mich anders orientieren. Und zwar das, was ich heute zum Teil noch habe, habe ich also zu DDR-Zeit in meiner Lehrertätigkeit mehrmals Kehlkopfprobleme bekommen, also stimmliche Probleme. Und man hat es mir nahegelegt, doch mich anderweitig zu orientieren, um da nicht große gesundheitliche Probleme zu forcieren, was ich dann auch tat. Und auch das wieder zum Thema Soziales. Wie lief das damals? Als Lehrer unterstand man der Abteilung Volksbildung. Die hatte ihren Sitz im heutigen Rathaus. Und die Abteilung Volksbildung hat dann für mich gesorgt, sage ich mal, und hat mir einen Arbeitsplatz im Direktorat für Studienangelegenheiten angeboten. Also es war nicht mal so, dass ich selber irgendwie aktiv wurde oder werden musste, sondern man hat sich gekümmert und hat überlegt, wo kann Frau Nürnberg, wenn sie nicht mehr Lehrerin sein kann, denn arbeiten. Und damals war es eine Möglichkeit im Direktorat für Studienangelegenheiten, so nannte sich der Bereich, der sich damals also um die formellen Belange der Studierenden gekümmert hat. Da habe ich dann also 1986 angefangen zu arbeiten. Und in dieser Zeit war ich dort zuständig für die Sektion Sprach- und Literaturwissenschaften. Sie haben sicher auch schon mal gehört, ich weiß es nicht, zur DDR-Zeit gab es keine Fakultäten. Die Struktur der Universität war in sogenannte Sektionen gegliedert. Eine Sektion war die Sektion Sprach- und Literaturwissenschaft, an der ich ja auch bereits vorab schon studiert hatte, mit Sitz im Rostocker Hof. Ja, und für diese Sektion war ich also zuständig, die Studierenden zu betreuen im Verlaufe ihres Studiums, also zum Teil die Aufgaben, die heute zum Teil das Studentensekretariat mit erfüllt, solche Sachen wie studienbegleitende Betreuung, Beurlaubungsanträge, Exmatrikulation, Wiedereinstieg ins Studium, teilweise Rückstufungen, sowas gab es also zur DDR-Zeit, was heute auch nicht mehr möglich ist. Wissen Sie, wenn man in einem bestimmten Semester immatrikuliert ist, kann man heute sich nicht plötzlich aus dem 5. wieder ins 3. rückstufen. Zu DDR-Zeiten gab es so eine Möglichkeit, weil beispielsweise eben soziale Gründe dahinter standen oder auch andere. Für die Bearbeitung dieser Dinge war ich unter anderem zuständig, für die Studierenden dieser Sektion, auch für den Bereich Sportwissenschaft kann ich mich erinnern und aber auch für das große Thema Bewerbung und Zulassung neuer Studierender. Und darüber hat bestimmt Frau Grimmel, ich weiß nicht, wer hat das jemand schon gehört von Ihnen, die hier sind, Frau Grimmel etwas erzählt, wie die ganze Geschichte der Bewerbung zu DDR-Zeit war. Ich hatte ja vorhin schon einiges angedeutet. Es wurden ja Zulassungskommissionen gegründet an der Universität. Den Zulassungskommissionen haben neben den Vertretern dieses Direktorats für Studienangelegenheiten auch Vertreter von FDJ, von Parteien, von Betrieben und so weiter angehört. Und der Bewerber hat sich ja mit Unterlagen, unter anderem mit einer Gesamteinschätzung der Persönlichkeit, so hieß das hier auch, habe ich nochmal nachgelesen, in der Zulassungsverordnung beworben. Das heißt, jeder bekam eine Beurteilung aus der Schule. Und was zur DDR-Zeit natürlich mit betrachtet wurde, war auch die soziale und gesellschaftswissenschaftliche Herkunft eines Bewerbers. Es wurde also durchaus gesehen, ja, aus welcher Kategorie, ich glaube, es gab sogar solche Einteilungen nach sozialer Herkunft, wo jemand aus welcher sozialen Gruppierung er kam, ob er also zur Gruppe der Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse zu zählen ist, ob er so wie ich zum Beispiel ein reines Intelligenzkind war, Vater Ingenieur, Mutter Lehrerin, oder ob man aus der Gruppe der Landwirtschaft kam oder aus der Gruppe der politischen Organisation, Armee und. Und Sie wissen sicherlich, dass zur DDR-Zeit oberstes Gebot die Förderung von Kindern natürlich aus der Arbeiterschaft vorrangig betrieben wurde. Und das muss man auch sagen, fand auch seinen Widerhall im gesamten Prozess der Zulassung von Studienbewerbern. Ja, ich hatte vorhin schon mal kurz gesagt, schlecht war es, wenn man keinen Studienplatz bekam. Dann hatte man ja in dem Moment gar nichts, weil man sich nur an einer Hochschule beworben hatte. Was hat man mit diesen Bewerbern gemacht? Man hat sogenannte Umlenkungsgespräche geführt. Kein schöner Begriff. Umlenkungsgespräche waren solche, wo man dann versucht hat, diejenigen Bewerber, die für eine bestimmte Richtung keinen Platz bekommen haben, eben in andere Studienrichtungen reinzubringen, die, so meinte man, gesellschaftlich von hohem Bedarf waren und wo noch freie Plätze gewesen sind, und zwar DDR-weit. Und da kann ich mich besonders erinnern, dass solche für mich persönlich völlig unattraktiven Studienrichtungen, aber das ist ja immer die Frage, wofür man sich natürlich interessiert, sowas wie Werkstofftechnik, Verfahrenstechnik, Kernkraftwerkstechnik, und das waren so Studienrichtungen, wo man also gerne die abgelehnten Bewerber dann hineinlenken wollte, was natürlich, muss man auch sagen, ganz oft gar nicht funktioniert hat, weil niemand wird ein Studium anfangen, das ist glücklicherweise heute noch so, wo keine innere Zuwendung ist und keine fachliche Eignung da ist. Aber da sieht man die staatliche Lenkung hinter diesem ganzen System in der DDR, auch des Zulassungssystems. Ich habe zum Beispiel nochmal nachgelesen, heute ist es ja gar nicht selten, dass jemand nach einem ersten Studium zum Beispiel noch ein zweites aufnimmt. Ja, ob nur Bachelor, Master oder nach dem ersten Bachelor noch einen anderen Bachelor, kommt ja alles öfter vor. In der Zulassungsverordnung der DDR steht zum Thema Zweitstudium, das muss ich mal gucken, Bewerber werden nur dann zu einem zweiten Direktstudium zugelassen, wenn der Betrieb oder eine andere Institution begründet nachweist, dass dieses zweite Studium gesellschaftlich notwendig und volkswirtschaftlich zu vertreten ist. Ja, also ganz deutlicher geht's eigentlich nicht, dass hier das Individuum eigentlich überhaupt nicht im Vordergrund steht und seine persönlichen Wünsche zur Gestaltung der Biografie, sondern dass da ganz eindeutig staatliche Lenkung dahinter steht. Ja, das zum Thema Tätigkeit im Direktorat für Studienangelegenheiten. Dann kam ja der große Zusammenbruch oder die große Wende 89-90, die natürlich dann an der Hochschule, an der Uni Rostock auch überhaupt nicht vorbeiging. Im Prozess wurde dann aus dem Direktorat für Studienangelegenheiten das sogenannte Dezernat für Studium und Lehre. Wir mussten uns alle neu bewerben, Stellen wurden neu ausgeschrieben, die gesamte Struktur der Uni, die Bezeichnung von Referaten, Dezernaten und so weiter änderte sich natürlich, die Aufgabenprofile änderten sich, das ganze Hochschulsystem brach ja eigentlich zusammen, muss man sagen. Ich habe mich auch beworben, ich habe mich dann auf die Stelle des Referats Allgemeine Studienberatung, Career Service gab es damals noch nicht, beworben und muss dazu sagen, weil ich auch noch zu DDR-Zeit, eine Aufgabe habe ich nämlich da jetzt vergessen zu sagen, zum Glück auch ein Teilgebiet hatte, was mir sehr nahe kam als ehemalige Lehrerin, dass ich nämlich an die Schulen auch fahren durfte, dass ich an Schulen Vorträge halten konnte zum Studienangebot der Universität Rostock und dass ich natürlich auch schon, auch wenn es keine, und das muss ich jetzt nochmal betonen, zu DDR-Zeiten gab es keine institutionalisierte Studienberatung. Die gab es nicht. Wenngleich natürlich junge Leute, auch manchmal Eltern, hier dann ins Direktorat kamen und Gespräche führen wollten zum Thema Studienbewerbung, Studienaufnahme, Inhalte und so weiter. Aber eine richtige institutionalisierte Studienberatung gab es zu DDR-Zeit nicht. Aber dieses Thema, mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen, an die Schulen zu gehen, die Uni zu repräsentieren, das hat mir damals schon viel Freude gemacht. Und darum war es dann in dieser Übergangszeit für mich persönlich auch naheliegend, dass ich mich auf dieses Gebiet der Studienberatung beworben habe. Ja, dann, wie gesagt, konnte hier mit allem Auf und Ab an der Uni, konnten ja die Strukturen neu gesetzt werden. Aus den Sektionen wurden Fakultäten. Sie wissen, es wurden viele, viele Studiengänge auch, und das unschöne Wort benutze ich jetzt nochmal, abgewickelt, so nannte man das ja damals. Ich kann mich erinnern, Lateinamerika-Wissenschaften, wissen vielleicht viele gar nicht von Ihnen, war zum Beispiel ein großer Bereich hier an der Universität über viele Jahre. Dieser Bereich ist abgewickelt worden, den gab es nicht mehr. Studierende wurden damals nur zu Ende geführt, keine neuen wieder eingeschrieben. Neue Felder, die es zu DDR-Zeit nicht gab, kamen dazu. Zum Beispiel der juristische Bereich wurde wieder aufgebaut, ja eigentlich historisch gesehen ein ganz alter Bereich, dass man hier an der Universität Rostock Rechtswissenschaftler ausbildete, damals durch Unterstützung mit den Fakultäten in Bremen und Kiel hat man also diesen Bereich hier auch wieder aufgebaut. So entstanden also neue Gebiete, neue Fakultäten und natürlich die ganze Wirtschaftswissenschaft, können Sie sich vorstellen, von der sozialistischen Betriebswirtschaft nun plötzlich zu einer ganz anderen Form und Denkweise von Ökonomie umzupolen. Das hat sich natürlich nicht alles in wenigen Tagen und Wochen vollzogen, sondern hat Jahre eigentlich gedauert, denke ich mal. Studienordnungen mussten neu geschrieben werden, Prüfungsordnung, das ganze System hat sich verändert. Es war also unheimlich komplex, was sich dort tat. Und natürlich war zu dieser Zeit, ich habe dann also diese Studienberatung übernommen, weil die Nachfragen der jungen Leute waren ja da. Es war ja nicht so, dass man sich nur 2-3 Jahre nicht für ein Studium bewerben wollte, sondern die Unsicherheit, diese riesengroße Desorientierung, die war natürlich auch bei den jungen Leuten da. Und es war in dieser Zeit ein unheimlicher Run auf die Uni Rostock und der Bedarf an Informationen war enorm groß und aber zugleich auch die Unsicherheit natürlich, weil wir ja selber erst in dieses neue System hineinwachsen mussten und uns hineindenken mussten. Und zum Glück hatten wir also Unterstützung aus einigen anderen Hochschulen aus dem westlichen Bereich. Ich kann für meinen Bereich der Studienberatung sagen, dass es vor allem die Universitäten Bremen und Oldenburg waren. Dort gab es ja seit Jahren schon institutionalisierte Studienberatungsstellen, die uns und mir persönlich sehr geholfen haben, mich doch relativ schnell in dieses jetzt ganz neue Aufgabenfeld hineinzudenken und zu arbeiten. So konnte ich zum Beispiel mehrere Wochen hospitieren, mal an der Universität Bremen und Oldenburg, habe dort also ganz enge Kooperationsbeziehungen aufgebaut, konnte teilnehmen an den Gesprächen der dortigen Berater. Wir haben bis in die Nächte manchmal gesessen und haben uns unterhalten zum Hochschulsystem der BRD. Umgekehrt habe ich zum Beispiel 1990 hier eine erste Tagung für ostdeutsche Studienberater initiiert, wo ich also, weil anderen Hochschulen ging es ja genauso, die anderen ostdeutschen Studienberater eingeladen habe zu einer Tagung, wo wir Referenten aus den westdeutschen Hochschulen hatten und uns also zum Aufgabenprofil und überhaupt zum Beratungsbegriff Ja, das war zu DDR-Zeit ja gar kein Thema. Da hat man sich nicht verständigt, was ist eigentlich überhaupt Beratung? Was ist Kern von Beratung? Worum geht es darum, wenn junge Leute zu uns kommen? Um da überhaupt also erstmal ein Leitbild auch zu entwickeln, ja, haben wir also diesen ganz engen Austausch betrieben zwischen den ostdeutschen Hochschulen und unseren damaligen Unterstützern, kann ich, glaube ich, durchaus so sagen, aus den westdeutschen Hochschulen. Und ja, in diesem Sinne würde ich jetzt vielleicht überleiten zum Beratungsthema als solches. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte nämlich jetzt für den nächsten Teil so ein paar Folien vorbereitet. Ich hatte mich also auf diese Stelle beworben im Referat Allgemeine Studienberatung. Und eigentlich ist das Referat noch heute so ausgestattet, wie es damals ausgeschrieben wurde, bis auf die Stelle des Career Service, hatte ich schon mal gesagt. Das trat dann erst 94, 95 durch Projekte dazu. Heute ist es auch eine Haushaltsstelle. Aber von Anfang an sind dann auch zwei halbe Stellen mit dabei gewesen, sogenannte Clearing-Mitarbeiterstellen. Den Begriff des Clearings haben wir aus den westdeutschen Studienberatungsstellen entnommen. Clearing bedeutet so viel wie Klärung, Anliegensklärung. Das sind meine zwei Mitarbeiterinnen, die auch jetzt noch tätig sind in der Studienberatung, die also sozusagen das Vorabgespräch vor der eigentlichen tiefergründigen Beratung oftmals übernehmen und natürlich heute viele, viele andere Aufgaben haben. Aber so ist im Groben das Referat also ausgestattet und im Personalbestand, wie gesagt, heute so da. Wir haben studentische Mitarbeiter, die bei uns tätig sind, schon ganz lange. Ist auch immer so ein kleiner Kampf bisher noch gewesen, jedes Jahr auch dort Unterstützung zu bekommen. Mit dieser Stellensituation ist Rostock, und das habe ich mal verglichen mit anderen Studienberatungsstellen, leider muss ich sagen, eine Studienberatungsstelle, die bundesweit am dürftigsten ausgestattet ist. Es gibt, und das habe ich auch nochmal nachgelesen, eine sogenannte HRK-Empfehlung. HRK steht für Hochschulrektorenkonferenz aus den 70er Jahren. Ist schon recht alt, diese Empfehlung, wurde aber in der Neuzeit wiederholt, dass man möglichst auf 3.000 bis 5.000 Studenten an einer Hochschule eine Studienberaterstelle etablieren sollte. Wenn wir uns vorstellen, wir haben zurzeit, glaube ich, rund 15.000 Studenten an der Uni Rostock und haben also im Prinzip eine Stelle, meine, als Studienberaterin an der Uni. Das ist also eine ganz eklatante Unterbesetzung, leider. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung für die Zukunft, dass sich das doch vielleicht nochmal ändern wird und dass man vielleicht in dem Thema nicht nur von Abbau und Reduzierung spricht, sondern auch erkennt, was ist Ressource von Beratung und das mal irgendwann ein wenig aufstockt. Wir sind ja Teil der Verwaltung. Das Referat ist Teil des jetzigen Dezernates für akademische Angelegenheiten. Das ist an anderen deutschen Studienberatungshochstellen nicht der Fall unbedingt. Also die Hälfte dieser Studienberatungsstellen sind bundesweit zentrale Stellen, direkt dem Hochschulpräsidenten oder Rektor unterstellt. Und wir sind Teil der Verwaltung, ist also ungefähr hälftig bundesweit, wenn man das vergleicht, die Einordnung. Die direkte Unterstellung zur Hochschulleitung halte ich persönlich inzwischen auch gar nicht für so verkehrt, weil der direkte Rückfluss zwischen Studienberatungserfahrung und Veränderungen an der Hochschule dadurch vielleicht doch enger gegeben sein könnte. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja, Landeshochschulgesetz. Studienberatung ist heute fester Bestandteil des Hochschullandesgesetzes. Hier ein Auszug aus dem Jahre 2002. Es ist aber schon eher Anfang der 90er Jahre dann in das Landeshochschulgesetz mit aufgenommen worden. Das heißt, wir können auch dann uns damit legitimieren, dass wir sagen, wir sind also auch wirklich Bestandteil und verpflichtende Aufgabe hier an der Universität festgehalten im Hochschulgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Und da steht also nochmal eigentlich, was unsere Aufgabe eben ist, nämlich, dass wir Studierende, Studienbewerber und natürlich auch die Absolventen beraten sollen, und zwar die Bewerber und Studierenden über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums. Hier steht dann in Klammern allgemeine Studienberatung. Und natürlich auch in der Studienbegleitung ist es Aufgabe der Hochschule, die Studierenden zu beraten bei Schwerpunktsetzungen im Studium, Vertiefungsrichtung, Übergänge und so weiter. Darum hier Studienfachberatung nochmal mit erwähnt. Das ist ja einer unserer großen Kooperationspartner, die Studienfachberatung. Beide haben ihre spezifischen Aufgaben und trotzdem ist der Übergang auch dort manchmal fließend. Es steht aber auch im Hochschulgesetz, dass sich die Studienberatung um den Übergang auf den Arbeitsmarkt mitzukümmern hat. Und das wäre dann der zweite Part, der dann ja durch den Career Service sozusagen mit übernommen wird. Das macht konkret meine Kollegin, die Frau Klütsch, die nach langjährigen Projekten dann, ich glaube, es war 96, 97, endlich auf eine feste Haushaltsstelle im Career Service gekommen ist. Eigentlich auch viel zu wenig. Ein Berater im Career Service für alle Studierenden der Uni Rostock, die weiß auch manchmal nicht, was sie zuerst machen soll mit Veranstaltungen. Sie wissen sicher, Kompetenzförderung, gibt es jedes Jahr eine Broschüre. Es gibt diese Internetseite careers.de, wo also versucht wird, Ihnen wichtige Links an die Hand zu geben, Orientierungsmöglichkeiten für Bewerbung, für Praktika und. Das ist eigentlich ein riesengroßes Aufgabengebiet und leider auch dort eine recht geringe Ausstattung nur. Ja, aus diesem Gesetzestext kann man also unsere Klientel, mit der wir es zu tun haben, ganz deutlich nochmal rauslesen. Wir haben also zum einen die Studieninteressierten. In dieser Situation waren sie ja auch, bevor sie ihr Studium aufgenommen haben, waren sie Studieninteressierter. Ich habe mal in Klammern geschrieben, insbesondere Schülerinnen und Schüler, aber bei weitem nicht nur. Studieninteressierte können ja auch Menschen sein, die beispielsweise schon einen Beruf erworben haben und etwas älter sind und sich später überlegen, ein Studium aufzunehmen. So nimmt zum Beispiel der Anteil derer kräftig zu, die über die sogenannte Zugangsprüfung ein Studium an der Uni Rostock aufnehmen wollen. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Zugangsprüfung heißt, dass man Interessenten, die eigentlich gar kein Abitur haben, die Möglichkeit einräumt, über eine sogenannte Zugangsprüfung dennoch die Reife für einen bestimmten Studiengang zu erwerben. Voraussetzung ist da, dass man also mindestens nach der Ausbildung 3 Jahre berufspraktische Erfahrung erworben hat und dass man diese Zugangsprüfung besteht. Also auch da gibt es durchaus etliche, die diesen Weg wählen und der Anteil wird auch größer. Ja, dann unsere zweite große Gruppe sind also die Studierenden selber, angefangen von der Studieneingangsphase bis eben hin in den Übergang auf den Arbeitsmarkt. Und auch viele, die gar nicht mehr an der Universität Rostock sind, kommen zu uns. Also schon bereits Absolventen, die zum Beispiel nochmal ein zweites Studium aufnehmen wollen oder die eine Form der Weiterbildung in Angriff nehmen wollen oder die zum Beispiel ein Fernstudium, wissen auch nicht alle Studierenden, man kann an der Uni also auch Fernstudiengänge belegen, das würde dann aber in den Bereich des sogenannten ZQS, des Zentrums für Qualitätssicherung in Studium und Lehre und Weiterbildung betreffen an der Uni, auch sowas ist gar nicht so selten, auch diese Gruppe kommt zu uns in die Studienberatung. So, jetzt will ich nochmal sagen, die Aufgabenfelder gliedern sich in etwa auf diese, ich habe es jetzt wirklich mal grob in diese 4 Gruppen geteilt, in die erste Gruppe der persönlichen Information und Beratung. Dann die zweite große Aufgabengruppe ist, dass wir zuständig sind für die Erarbeitung und dann natürlich auch Aktualisierung und Pflege von Informationsmaterialien. Ich habe Ihnen mal, hier liegt es auf dem Tisch, einige unserer vielen Broschüren und Flyer mitgebracht, die natürlich unser Handwerkszeug auch sind und die wir in der täglichen Information und Beratung an unsere Klientel rausgeben. Ja, dann natürlich riesengroßes Feld der Aufgaben ist das Veranstaltungsmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit für die Universität und auch Pflege und Ausbau von Netzwerken. Und jetzt möchte ich mal zum ersten Punkt Information und Beratung ein bisschen was Näheres sagen. In einer Zeit, wo wir eben nicht nur, ich habe leider dieses kleine grüne, rote Heft gesucht im Vorfeld. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Frau Hartwig. Es gab zu DDR-Zeiten so eine Broschüre, rot sah sie aus, Studienmöglichkeiten der DDR. Ich hätte so gerne nochmal nachgezählt, wie viele oder besser wie wenig Studiengänge es in der DDR gab. Also ich habe es nicht im Kopf, aber ich würde mal behaupten, es waren nicht mehr als 100. Und wenn ich also heute bundesweit auf die Datenbanken gucke und sehe 13.000 Studienoptionen, dann ist das eine dermaßen erschlagende Zahl, die es natürlich jungen Leuten überhaupt nicht einfach und einfacher macht, die richtige Entscheidung in Sachen Studium zu treffen. Diese Zahl, deshalb habe ich sie hier nochmal aufgeführt, belegt das ja eigentlich. Und dann diese ganzen unterschiedlichen Abschlüsse, die nun im Zuge dieses Reformprozesses jetzt auch neu gekommen sind, möchte dazu noch mal sagen, wir haben gerade vorhin festgestellt, es gibt an der Uni einen einzigen Diplomstudiengang noch übrigens, das ist Diplom-Theologie. Das ist der einzige Diplomstudiengang, den es noch gibt. Bundesweit an anderen Hochschulen gibt es durchaus noch ein paar etliche andere. Ansonsten sind überwiegend ja jetzt die Bachelor- und Masterstudiengänge, Besonderheit der Uni Rostock das Lehramt noch mit dem Staatsexamen, haben viele andere Hochschulen deutschlandweit auch nicht mehr. Auch dort ist dann Bachelor und Master of Education inzwischen eingeführt. Ja, diese Vielzahl der Hochschulen, die inzwischen existieren, Universität, Fachhochschule, spezifische Hochschulen und so weiter. Ja, und hier allein an der Universität Rostock, also 60 Studiengänge ungefähr, ist auch immer die Frage, wie man einen Studiengang zählt. Zählt man die Kopplungen mit, zählt man nicht die Kopplungen mit? Mit Kopplungen sind es noch viel mehr. An inzwischen 10 Fakultäten. Also das alles zeigt ja, dass die Frage der Orientierung für junge Menschen und diese Möglichkeit der pluralistischen Entscheidung viel, viel schwieriger auch geworden ist und Beratung umso mehr notwendig macht. Diese Grafik zeigt nochmal auch das heutige System zwischen Hochschule und Arbeitswelt, wie vielschichtig das geworden ist. Ja, und dass, wenn wir von Beratung sprechen, eben nicht nur die Schülerinnen und Schüler meinen, sondern eben auch im Lebensverlauf ständige Weiterbildung, Fortbildung, Neuorientierung wichtig wird. Weil so wie es noch zu DDR-Zeiten auch war im Arbeitsleben, dass man eigentlich nach einem Abschluss dann eine Arbeitsstelle bekam und mehr oder weniger ein Leben lang auf einer bestimmten Arbeitsstelle verharrte. Also diese Zeiten ja, sind also wirklich in der Gänze vorbei, sondern heute landen ja viele, viele Hochschulabsolventen zunächst auf befristeten Stellen oder auf Teilzeitstellen und müssen sich immer wieder im Laufe ihres Lebens neu bewerben und neu orientieren. Aber birgt natürlich auch sehr viel neue Chancen, neue Optionen und hat natürlich ein viel größeres Potenzial an Selbstverwirklichung. Ich hatte vorhin gesagt, das Wichtigste in der Übergangszeit war, dass wir uns klar waren, was ist jetzt eigentlich Beratung? Damit hat man sich zu DDR-Zeiten so im engeren Sinne nicht auseinandergesetzt. Und Sie wissen, in der Wissenschaft ist es oft so, dass natürlich die Begriffe immer ganz unterschiedlich definiert sein können und dass es oftmals auch ganz unterschiedliche Definitionen zu bestimmten Begriffen gibt. Das Gleiche ist auch auf die Beratung zutreffend. Ich habe noch mal in der Literatur geguckt, also es gibt hunderte verschiedene Ansätze von Versuchen, den Begriff Beratung zu definieren, aber es gibt einen gewissen Kernkonsens und der heißt nämlich genau so, das habe ich Ihnen mal in Anteilen hier formuliert, Beratung ist also in ihrem Kern nach eine Kommunikationsform, in der der Berater in eine helfende Beziehung zum Klienten tritt, um seine Desorientierung und Belastung in einen aktiven Lernprozess zu verwandeln, in dessen Ergebnis der Klient seine eigene Handlungskompetenz verbessert. Drücken wir das mal nicht so abstrakt aus, sondern aufs Thema Studienberatung. Kommt also ein junger Mensch zu mir in die Beratung, weil er vielleicht überhaupt keinen Ansatz für sich erspürt, in welche Richtung mal ein Studium für ihn gehen kann, dann ist es also seine Situation der Desorientierung und meine Aufgabe, ihm Hilfestellung zu geben, und zwar durch gezielte Fragestellungen, die dazu führen können, selber für ihn zu erkennen, sprich erstens, wo liegen seine Stärken und Schwächen, was hat er für Werteorientierungen, was hat er für Zielsetzungen im Leben und so weiter. Merke ich also zum Beispiel immer wieder, dass es vielen jungen Menschen sehr schwer fällt, so für sich selber zu reflektieren, wo liegen denn überhaupt meine Stärken und Schwächen. Dann habe ich also nicht selten die Situation, dass junge Leute da zunächst so von sich alleine gar nicht unmittelbar darauf antworten können, sondern dass es dann eben eines Gespräches bedarf und einer gezielten Hilfestellung zu gucken, wo dann wirklich im bisherigen Lebensverlauf auch sich Stärken herausgebildet haben, wo eigene Werte liegen, um dann Ansätze für Orientierung eben zu geben. Das heißt nicht, dass man dem Ratsuchende Entscheidung abnimmt. Das ist also auch ganz wichtig. Deshalb steht doch auch Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist eigentlich das, was man in der Studienberatung geben möchte. Es wäre ja schlimm, wenn ich die Rolle übernehmen würde, für einen jungen Menschen Entscheidungen zu treffen, sondern es geht darum, Hilfestellung zu geben und ihn dann selbst letztlich zu befähigen, seine eigene Handlungskompetenz zu verbessern. Wichtige Grundsätze bei Beratung sind dabei, habe ich hier auch nochmal formuliert, die Freiwilligkeit von Beratung. Es ist kein Muss, sondern jeder entscheidet selber, ob er, auch das trifft auf andere Bereiche des Lebens ja auch zu, Beratungsmöglichkeit in Anspruch nehmen möchte. Ein wichtiges weiteres Prinzip ist die Anonymität. Das heißt, wir sind nur dem Ratsuchenden gegenüber verpflichtet. Wenn zu uns Studierende kommen, werden wir weder zu den Fakultäten, zu irgendwelchen Studienbüros oder zu Prüfungsämtern rückmelden, wer da bei uns in der Beratung war und was der oder diejenige für ein Problem hatte. Das ist völlig anonym. Wir notieren keine Namen, machen keine Gesprächsnotizen und so weiter. Ja, und dann natürlich die Transparenz, weil in einem Gespräch ist es ja sehr wichtig, sich zu verständigen, was will man im Gespräch erreichen, wo soll das Ziel des Gesprächs hinführen. Auch das ist wichtig für Beratungsgrundsatz. Außerdem, und das findet man dann wieder mehr auf dem Gebiet der Psychologie der Beratung, ein Berater muss eine gewisse Empathie dem Ratsuchenden gegenüberbringen. Empathie zeigen heißt, sich in die Situation des Ratsuchenden hineinfühlen. Man spricht in der Literatur davon, habe den Mut, das Haus deines Ratsuchenden zu betreten. Empathie heißt auch völlig unabhängig von der sozialen Herkunft eines Ratsuchenden, von seiner speziellen Situation, von Äußerlichkeiten, völlig vorbehaltlos jemandem gegenüberzutreten. Und natürlich aber auch die eigene Echtheit, die Authentizität zu wahren. Das heißt, ich bin ja trotzdem noch ich und ich habe meine Person und meine Empfindung und Wahrnehmung. Ich darf mich auch nicht verstellen, sondern darf nicht nur, sondern muss mich auch ganz echt zeigen in einem Gespräch und darf auch Dinge kundtun, die ich zum Beispiel im Verlaufe eines Gespräches, sei es aufkommende Konflikte oder wie auch immer, erspüre, muss ich auch dem Ratsuchenden rückmelden. Ja, das zum Thema dieses Beratungsbegriffes, was ganz wichtig ist für uns. Beratung hat immer auch damit zu tun, beim Ratsuchenden die sogenannten Ressourcen aufzuspüren. Das ist also ein ganz wichtiger Begriff in der Studienberatung. Die Ressourcenorientierung, was heißt das? Mal auf Ihre Situation bezogen. Jeder von Ihnen hat bestimmte materielle Ressourcen, hat soziale Ressourcen und persönliche, ganz individuelle Ressourcen. Zu den materiellen Ressourcen zählt Ihre persönliche Situation in Sachen, wie leben Sie, wo sind Sie untergebracht, wie ist Ihre finanzielle Situation. Das sind ja durchaus Punkte, die auf den Studienerfolg und Verlauf auch im Einzelnen Ausschlag geben können. Dann die soziale Situation. Wie sind Sie eingebunden am Hochschulort? Haben Sie Freunde? Fühlen Sie sich in Ihrer Studierendengruppe im engeren und weiteren Sinne wohl? Haben Sie familiären Rückhalt? Erleben Sie Zuwendung von wem auch immer? Das sind alles Dinge und Faktoren, die Ressourcen ausmachen. Und natürlich auch Ihre ganz persönliche Situation, Ihre persönlichen Eigenschaften, wie Ihre Kommunikationsfähigkeiten entwickelt sind. Sind Sie jemand, der sehr geprägt ist von Bewältigungsoptimismus oder sind Sie jemand, der sehr schnell bei Krisen und Konflikten vielleicht eher in Desorientierung und Pessimismus verfällt? Wie gehen Sie mit Risiken und Krisen um? Haben Sie persönliche Visionen für Ihr Leben? Das sind alles Dinge, die jeden Einzelnen von Ihnen ja auch kennzeichnen und gewisse Ressourcen ausmachen. Und genau da kommt es also in der Beratung darauf an, anzusetzen und mit diesem, ich arbeite immer gerne mit diesem schönen Bild, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Mit diesen Ressourcen, die jeder von Ihnen mitbringt, sollte man im Gespräch und in der Beratung dann auch umgehen, weil das sind Ihre Wertdinge, die Sie in sich tragen, die es gilt zu erhalten und natürlich möglichst auszubauen. Ja, hier nochmal ganz kurz, wie wir Beratung und Information machen. Ich frage jetzt einfach mal, war jemand von Ihnen schon mal in der Studienberatung bei uns? Persönlich? Ja. Aha, sehr schön. Ich habe mal die Zahlen kurz rekapituliert von 2009. Beratung und Information läuft ja nicht nur im persönlichen Gespräch, sondern wir haben ja auch ganz, ganz viele telefonische Kontakte und Kontakte per Mail. Hier sehen Sie mal so in etwa, das sind wirklich Schätzzahlen jetzt und grobe Zahlen, wie das im Jahr 2009 war mit unseren telefonischen Kontakten zu Ratsuchenden, zu Kontakten per Mail und dann in der einzelnen persönlichen Beratung. Und dieses natürlich nicht nur während der Sprechzeiten zum Beispiel in der Studienberatung, sondern auch wenn wir an Schulen sind oder auf Messen und anderen Veranstaltungen. Also wir werden zum Beispiel auch in die Arbeitsämter eingeladen, sollen dort Vorträge halten zur Universität oder bei anderen Bildungsträgern, die sich eben auch mit dem Thema der Studienorientierung befassen. Ja, zweites Thema war Erarbeitung von Informationsmöglichkeiten. Ich hatte schon darauf hingewiesen, ich habe exemplarisch einiges mal mitgebracht. In der letzten Zeit war es besonders wichtig, diese Informationsmaterialien nicht nur inhaltlich immer wieder neu aufzulegen. Sie können sich vorstellen, die Veränderungen alleine, was Studiengänge angeht, an der Uni ist eigentlich ständig im Gange. Das heißt, meistens ist es so, in dem Moment, wo wir so ein Druckerzeugnis fertig haben, ist schon wieder irgendwas anders. Das heißt, irgendein Studiengang ist nicht mehr oder soll auslaufen oder wie auch immer, verändert sich was. Also da ist die Zeit so schnelllebig, dass wir mit diesen Drucksachen kaum hinterherkommen. Und in der letzten Zeit war es unsere besondere Aufgabe, das neue Corporate Design der Uni. Ich weiß nicht, wer die alten Uni-Seiten noch kennt. Auch im Internet in der letzten Zeit wurde ja ein neues CD, sagen wir immer so kurz, erarbeitet für die Uni oder erstellt. Und demzufolge mussten natürlich auch diese Printmaterialien, also auch diese Kurzflyer zu den Studiengängen neu gestaltet werden. Aber da haben wir zum Glück aus unserem Projekt des Hochschulpaktes Studierendenwerbung Unterstützung, weil sowas ist auch wirklich sehr aufwendig und zeitraubend. Komme ich nachher nochmal kurz dazu. Ja, dann ganz wichtig, Aufbau und Pflege von Internetseiten. Sie können sich vorstellen, Ihnen ging es bestimmt ähnlich. Das Internet ist heute eigentlich Quelle Nummer eins in Sachen Recherche von Studienoptionen. Und das haben wir sogar im Rahmen einer Befragung von Studienanfängerinnen und Anfängern jetzt zwei Jahre hintereinander schwarz auf weiß uns mal erprobt, dass nämlich wirklich bis zu 70 oder 80% aller Studienanfänger das Internet nutzen als Informations- und Recherchequelle. Und insofern ist es natürlich nicht nur wichtig, die Studiengänge möglichst übersichtlich, ansprechend, schnell auffindbar darzustellen für die Uni Rostock, sondern es ist auch wichtig, das möglichst ansprechend darzustellen, weil die Universität möchte ja auch gerne attraktiv nach außen sich darstellen. Und das war also und ist heute noch ein riesengroßes Thema und eine Baustelle, die eigentlich ständig aktuell ist, dass wir da immer wieder die Dinge aktuell einpflegen, überlegen, ob es so gut dargestellt ist, ob man die wichtigen, wesentlichen Informationen rauslesen kann. Ein ganz wichtiges Thema für Studienberatung. Und natürlich auch nicht nur auf den eigenen Seiten, sondern wir sind auch verpflichtet, in andere Datenbanken die Informationen der Universität Rostock einzupflegen. Ich habe nur mal eine Datenbank hier aufgeschrieben. Das ist die Internetseite www.hochschulkompass.de und zwar auch wieder von der Hochschulrektorenkonferenz initiiert, die bundesweite Datenbank aller Studienoptionen deutschlandweit. Dort ist also die Uni Rostock auch mit vertreten und muss ständig aktuell präsent sein mit gültigen Verlinkungen zu den Fakultäten, zu den Institutsseiten und, und. Also auch eine ziemlich aufwendige Aufgabe, das immer ständig am Laufen zu halten und dort die aktuellen Sachen mit reinzubringen. Ja, dann hier nochmal ein Blick, das ist einfach ein Foto nochmal von einer Veranstaltung auf unsere Flyer zu den Studiengängen. Zum Thema Veranstaltungen. Veranstaltungen macht die Studienberatung in vielerlei Hinsicht. Einige der Veranstaltungen finden an der Universität Rostock statt. Vielleicht waren einige von Ihnen auch mal im Vorfeld Ihres Studiums an einem unserer Hochschulinformationstage, die wir immer einmal im Jahr organisieren. Ich habe hier mal den nächsten Termin mitnotiert, der 30. April nächsten Jahres. Da laden wir also wieder, eigentlich kann man inzwischen fast sagen, deutschlandweit junge Leute ein. Natürlich kommen überwiegend die Studieninteressierten aus Mecklenburg-Vorpommern zu uns, aber zunehmend auch aus den angrenzenden Bundesländern, Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, ganz viele junge Leute, die dann diesen Tag nutzen werden, um sich hier zum Thema Studium zu informieren. Dann fahren wir seit Jahren auf viele Bildungsmessen. Das sind, ich habe hier mal exemplarisch eine Bildungsmesse rausgegriffen, weil es die größte Bildungsgesellschaft der Bundesrepublik ist, nämlich die Messegesellschaft Abi Einstieg heißen die. Und die machen deutschlandweit an vielen, vielen anderen Standorten auch Hochschulinformationsmessen. Wir selber fahren seit Jahren auf die Messen nach Berlin, Hamburg und Köln. Gerade vor kurzem, vor 3 Wochen, wo dann meine Stimme nach 2 Tagen unendlichen Sprechens auf der Messe dann vorüber war. Auf der Messe Abi Einstieg Berlin haben uns also ganz viele junge Leute wieder ausgequetscht, sage ich mal, zum Thema Studium an der Uni Rostock. Ja, und neben diesen Messen fahren wir aber seit einigen Jahren auch noch auf andere, komme ich gleich nachher nochmal zurück drauf, weil wir inzwischen ja ein Projekt Studierendenwerbung auch noch haben. Ja, hier nochmal ein Blick vom Campus Ulmenstraße, wo dann immer unser Hochschulinformationstag stattfindet. Ganz wichtig ist nochmal Thema Netzwerk und Beratungsnetzwerk. Studienberatung alleine für sich betrachtet wäre eine Insel, die eigentlich losgelöst so gar nicht existieren kann. Beratung lebt immer von engen Kooperationspartnern. Ich habe noch mal überlegt, welche sind das für uns insbesondere. Natürlich die Studienfachberatung. Sie wissen, dass in allen Instituten der Uni Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer tätig sind auf diesem Gebiet der Studienfachberatung. Überwiegend machen Studienfachberater begleitende Beratung, aber Studienfachberater unterhalten sich auch mit Studieninteressierten und geben auch Informationen an Studieninteressierte weiter. Für uns ist es ganz wichtig, weil das natürlich die Leute sind, die an der Lehre viel enger dran sind als wir, dass wir da einen ganz engen Kontakt haben. Und gerade in der Phase, wo sich jetzt vieles inhaltlich in den Studiengängen geändert hat, ist das also umso bedeutsamer. Ja, dann intern betrachtet das Studentensekretariat. Wir werden auch manchmal so ein bisschen in einen Topf geworfen, Studentensekretariat und Studienberatung. Wir sitzen ja in der Parkstraße 6 gleichermaßen, haben auch identische Sprechzeiten und natürlich landen auch bei uns manchmal Anfragen, die eigentlich das Studentensekretariat betreffen, sprich Zahlung Semesterbeitrag, sprich Beurlaubung, sprich Rückmeldung oder Immatrikulation, Exmatrikulation, was eigentlich im engeren Sinne verwaltungstechnische Aufgaben vom Studentensekretariat sind. Aber wie gesagt, wir haben eben sehr eigenständige Aufgaben und dennoch ist es wichtig, dass wir zu diesen administrativen Dingen natürlich auch gut Bescheid wissen. Dann weiß ich, dass Frau Dr. Ronniger schon zu Ihnen gesprochen hat. Das Akademische Auslandsamt ist auch ein wichtiger Kooperationspartner für uns, denn Studienberatung ohne Kenntnis von Möglichkeiten eines Teilstudiums im Ausland oder eines Praktikums, also einfach dieses Erfahrungsschatzes der Internationalisierung, wäre auch nicht gut. Wichtig ist für uns das Zentrum für Lehrerbildung, das ZLB, weil dort sitzen die Kollegen, die ganz eng dran sind an der Reformation von den Lehramtsstudiengängen, wo sich ja in naher Zukunft auch sehr viel Veränderung abspielen wird. Soweit ich weiß, wird sich die Dauer des Lehramtsstudiums in Zukunft etwas verändern. Es wird Veränderungen zu den praktischen Anteilen eines Studienganges geben. Es tritt jetzt ganz deutlich hervor, was auch Fächerkopplungen sind und Unterrichtsfächer, die halt einfach von Bedarf sind und wo es andere Fächer gibt, die derzeit auf dem Arbeitsmarkt in unserem Bundesland gesehen noch sehr stark präsent sind. Das wird man zukünftig auch eher berücksichtigen. Wahrscheinlich kommt zukünftig das Lehramt für berufliche Schulen wieder zu uns an die Uni. Also es wird auch da viele Veränderungen geben. Und natürlich enge Kooperationspartner sind Schulen, sind Bildungsträger, habe ich schon gesagt, Arbeitsagenturen, Messegesellschaften. Um mal so die wichtigsten zu nennen, vergessen habe ich das Studentenwerk. Das ist natürlich auch enger Kooperationspartner, also dieser soziale Bereich mit BAföG, mit Wohnen und der Sozialberatung. Ja, ich hatte es schon erwähnt, seit einiger Zeit sind in meinem Referat Allgemeine Studienberatung und Career Service auch Projekte angesiedelt. Ein Projekt ist das Projekt Studierendenwerbung. Dieses Projekt wird oder ordnet sich ein in den sogenannten Hochschulpakt. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal was gehört haben. Der Hochschulpakt ist vom Bund und Land eine Form der Förderung verschiedener Ziele. Ein Ziel soll es sein, die Studierendenzahlen der Universität Rostock nicht nur zu halten, sondern möglichst auszubauen, und zwar vor dem Hintergrund, dass der demografische Wandel auch nicht vor der Tatsache Halt macht, dass sich in Mecklenburg-Vorpommern drastische Veränderungen in Sachen Entwicklung von Schülerzahlen vollziehen. Ich habe mir das nochmal rausgesucht. 2005 gab es in Mecklenburg-Vorpommern in der Sekundarstufe 2 rund 88.000 Schüler. Im Jahre 2020 wird die Zahl auf 41.000 zurückgehen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sich das etwa halbiert, was natürlich drastische Auswirkungen wiederum auf die Studierendenzahlen an der Universität Rostock haben wird. Weil, man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, inzwischen sind es nicht mehr 60, sondern rund 55% aller Studierenden der Uni Rostock sind ehemals Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber die Zahl aus den anderen Bundesländern ist im Wachsen, weil wir eben dieses Projekt Studierendenwerbung ins Leben gerufen haben, was die Aufgabe hat, jetzt besonders in den anderen Bundesländern, insbesondere in den Bundesländern Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, auch Nordrhein-Westfalen, verstärkt für ein Studium an der Uni Rostock zu werben. Denn die Schülerzahlen im westlichen Teil Deutschlands sehen anders aus. Da gibt es zum Teil das andere Phänomen, dass dort die Hochschulen überrannt werden mit Studieninteressierten und eher sie dort nicht versorgt werden können mit Studienplätzen. Und wir haben ja in bestimmten Studienfeldern, will ich also auch nochmal sagen, das sind nicht besonders die Geisteswissenschaften, es sind eher die Ingenieurwissenschaften, also solche Studiengänge wie Maschinenbau, wie Informatik, Elektrotechnik, sind also zum Teil nur zu 3/4 voll besetzt und zum Teil auch Studiengänge in den Naturwissenschaften, so etwas wie Mathematik, Chemie, in der Biowissenschaft sieht es anders aus, Physik werden die Studienplätze nicht ganz ausgeschöpft. Und natürlich versuchen wir gerade bei der Studierendenwerbung auch diesen Bereich besonders zu bewerben und dort nach außen hin möglichst diese Studiengänge auch, wie gesagt, attraktiv darzustellen, sie gut aufzubereiten für Informationen, weil Sie wissen vielleicht, der MINT-Bereich, wir nennen ja das dieses Feld Ingenieurwissenschaften, Mathe, Naturwissenschaften, MINT, ist jetzt auch, wenn man sich mit Berufsorientierung beschäftigt, so ein Schlagwort. Die MINT-Berufe sollen gefördert werden, weil natürlich MINT-Absolventen, Absolventen der Ingenieurwissenschaft, sind auch später diejenigen, die natürlich die Innovationen in die Gesellschaft tragen und sie initiieren. Und insofern ist das also ein großes Betätigungsfeld für uns derzeit. Außerdem gibt es ein zweites Projekt, das nennt sich, habe ich hier mal unter dem Begriff Gründungsaktivitäten zusammengefasst. Es gibt in der Parkstraße 6 ein Gründerbüro. Ich weiß nicht, ob Sie das schon wissen, ganz ein paar Türen weiter neben uns. Dort sitzen Projektmitarbeiter, die sich damit befassen, ja, die Idee der Gründung auch bei Studierenden und auch Mitarbeitern zu aktivieren, weil es wird natürlich auch gerne gesehen, wenn schon im Studium oder aus dem Studium heraus innovative Ideen zur Gründung, zum Selbstständigwerden entwickelt werden. Auch in der Lehre soll der Gründungsgedanke verankert werden. Diese Projekte sind dort auch ganz aktiv. Ja, das mal zu dem, was jetzt zusätzlich in der letzten Zeit entwickelt wurde. Hier sehen Sie mal unseren Messestand, so wie wir also ja, nach außen präsent sind auf Bildungsmessen oder bei Schulveranstaltungen, immer noch unter dem Begriff oben ankommen. Wir haben gerade vorhin gesagt, oben ankommen versteht sich als Weg. Oben angekommen ist man sicherlich sein Leben nie, aber der Weg ist das Ziel und deshalb finde ich persönlich diesen Begriff des Obenankommens auch immer noch zutreffend. Ja, und ich weiß gar nicht, meine Uhr hat heute den Geist aufgegeben. Die Batterie ist defekt. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich wollte Ihnen kurz noch einen Ausblick geben oder auch ein paar so persönliche Visionen, die ich gerne hätte, wie sich Studienberatung vielleicht auch in Zukunft noch verändern und entwickeln sollte. Zum einen meine ich, dass Studienberatung an der Uni Rostock mehr eine Rückmeldefunktion bekommen sollte zum Thema Studium und Lehre. Das heißt, eine nahe Anbindung bzw. Einbeziehung in bestimmte akademische Gremien sollte für die Studienberatung nutzbar gemacht werden, weil zu uns kommen ja die Studierenden mit ihren Problemen, ihren persönlichen, aber natürlich auch ihren Problemen, die sie aus dem Studium heraus erleben. Und wenn wir diese wichtigen Rückmeldungen nicht weitergeben an die Veränderung von Studiengestaltung, dann wäre es sehr verpufft. Und das kann man, denke ich, noch besser versuchen und institutionalisieren. Vielleicht gelingt das in Zukunft. Dann hatte ich Ihnen eben gesagt, eine wichtige Aufgabe ist die Studierendenwerbung. Das ist richtig, will ich auch noch mal betonen. Aber Studienberatung ist nicht Studienwerbung. Und man darf also nicht Gefahr laufen, Beratung mit Marketing zu eng zu verschmelzen. Das wäre aus meiner Sicht auch nicht gut, weil Beratung hat immer den Blick auf den Einzelnen und seine individuellen Interessen und Werbung hat eine andere Aufgabe. Ja, und dann mein persönlicher Wunsch ist es, dass man in Zukunft vielleicht doch an der Universität die Chance ergreift, alle wichtigen Stellen, und wir sind ja nur ein kleines Modul im Bereich der Serviceorientierung dieser Uni, dass man alle wichtigen Stellen an dieser Uni, die mit Studienberatung, Studieninformation und anderen Angelegenheiten befasst sind, also auch zum Beispiel das Auslandsamt, das Studentenwerk, dass man diese Stellen mal an einem Ort vereinigt, damit sozusagen vor Ort an einer Stelle alles für die Studieninteressierten und Studierenden verfügbar gemacht wird im Sinne eines Service Centers. Ich persönlich weiß nicht, ob die Parkstraße für uns immer das Gebäude sein wird. Da hören wir auch zum Teil widersprüchliche Dinge, das wird die Zukunft zeigen. Sie wäre sicherlich geeignet, wenn man dieses Gebäude etwas saniert und modernisiert, bin ich der Meinung. Wichtig ist, dass es an einer zentralen Stelle passiert und dass man dann noch enger mit anderen kooperieren kann, die eben auch mit dem Thema Studienorientierung zu tun haben. Das wäre so mein persönlicher Wunsch. Ja, und damit möchte ich mich dann zunächst mit meinen Ausführungen erstmal verabschieden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Laufe Ihres Studiums eben ein Stück weiter auf dem Weg nach oben ankommen und dass Sie für sich auch, jeder von Ihnen wird irgendwann auch Zeitzeuge sein und ist Zeitzeuge, weil jeder eine Biografie hat, eine individuelle, und dieses immer mit den gesellschaftlichen Veränderungen ständig parallel läuft. Vielleicht werden Sie auch noch mal irgendwann gefragt zu Ihren persönlichen Erfahrungen, aus welchen Geschehnissen auch immer. Ja, ich wünsche Ihnen für Ihr Studium alles Gute und nochmals vielen Dank, dass ich heute zu Ihnen sprechen durfte.
Ich habe ganz vergessen, Wasser.
Ich habe schon.
Wir dürfen uns bedanken, das war mit Informationen, aber Informationen mit Tiefgang. Ich glaube, das haben Sie alle mitbekommen. Das war eine umfassende Information, nicht nur in die Breite, sondern wie gesagt auch in die Tiefe, auch des Verstehens von Problemen jüngerer Menschen. Denn ich eröffne die Aussprache und Hilde Michael ist nun heute leider nicht da, die öffnet immer. Ich darf aber um Wortmeldungen bitten. Ja, bitte. Darf ich? Ich habe den Namen vergessen. Ja, das ist Juliane Scholz. Mhm.
Bitte. Dann geht es nochmal um die Zugangsprüfung, das heißt, die Möglichkeit zu haben, Hochlehrer, sozusagen 3 Jahre arbeiten,
ja,
dann sozusagen besondere Zugangsmöglichkeit zu haben.
Ja. Ja, es ist fachgebunden. Also in der Zugangsprüfungsverordnung, so heißt die, steht festgeschrieben, dass man also nach einer Ausbildung eine mindestens 3-jährige berufspraktische Erfahrung haben muss und der angestrebte Studiengang muss in einem fachlichen Zusammenhang zum bisherigen Werdegang stehen. Das heißt also, Maschinenbauer gelernt, kann ich Maschinenbau studieren. Ja? Oder ich bin Zahnarzthelferin, kann ich Medizin studieren. Ja, das ist egal. Hauptsache Berufsabschluss, 3-jährige praktische Erfahrung und dieser fachliche Zusammenhang muss gegeben sein.
Mhm. Aber der fachliche Zusammenhang ist interpretationsfähig. Ich war lange genug Vorsitzender einer solchen
Kommission. Das ist richtig. Und in Zweifelsfällen sollte man es immer versuchen. Weil es ist ja auch gar nicht unbedingt eine enge 1:1 Korrelation immer gegeben zwischen Studiengangsbezeichnung auch und Studiengangsinhalt und dem Abschluss eines Berufes. Das ist eine wichtige Ergänzung. Also in Zweifelsfällen muss man das versuchen und es gibt eine Zugangskommission, die sich dann auch immer sehr individuell des persönlichen Werdegangs sozusagen annimmt und das wirklich nochmal genau prüft.
Mhm. Dann war eine Frage, Sonderregelung, gibt es auch welche Sonderregelung, wenn man zum Beispiel Fachabitur hat? Mhm.
Ja, der richtig. Fachabitur heißt eigentlich oftmals, dass die Leute eine Fachhochschulreife haben. Dieser Begriff wird manchmal ein bisschen ambivalent benutzt. Fachoberschulreife heißt, dass man wirklich an einer Fachhochschule studieren muss.
Das ist nicht so unsinnig klingt. Im Prinzip haben wir die Leute, die Fachabitur haben, ja schon vorher. Mhm. Die Leute, die normales haben, mhm, werden dann einfach so reingeschmissen. Mhm. Also das ist das, was mir so ein bisschen...
Ja, ist richtig. Ja. Ja. Also soll im Gange sein, man soll das zukünftig lockern. Auch Leute, die zum Beispiel, es gibt ja Berufstätige, die eine Meisterprüfung sogar schon absolviert haben. Ne? Da sind Dinge im Gange, habe ich jetzt gehört, dass man das aufweicht und weitet, würde ich persönlich auch für sinnvoll erachten. Mhm.
Gut, weitere Wortmeldungen. Ich hatte noch was gesehen. Ja, Steffen Elgebrecht.
Ja, aus welchen Gründen kommen denn überhaupt Studieninteressierte auf den Standort und auf die Universität Rostock zu Ihnen? Was sind denn da die Gründe?
Ja, also da gibt es sicherlich intrinsische Gründe, die ganz viel mit der eigenen Zuwendung natürlich, was immer auch der Fall sein sollte, zum gewählten Studienfach und Interesse für ein bestimmtes Studium zusammenhängen. Weil wenn ich mich zum Studiengang entscheide, gucke ich ja wirklich fach- und interessenbezogen. Und das trifft natürlich eigentlich in gewissem Maße immer zu. Bei den Gründen, die sonst für Rostock sprechen, ist es wirklich so, dass wir eine Universität sind, die zum einen Volluniversität ist. Volluniversität heißt ja, dass wir fast alle wesentlichen Wissenschaftsgebiete anbieten, dennoch aber keine Massenuniversität. Wie gesagt, die Zahl 15.000 spiegelt das wider. Wenn Sie sich jetzt Berlin, Freie Uni oder München angucken würden, das geht da auf die 30.000, 40.000 Studenten. Das heißt, wir haben diese Anonymität nicht. Wir haben noch ein sehr günstiges Betreuungsverhältnis in vielen unserer Studienrichtungen zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Und dann natürlich hat Rostock eine ungemeine Attraktivität, was das Umfeld angeht. Also nicht umsonst, Studieren am Meer ist einfach ein Trumpf den die Uni hat, was das Umfeld angeht. Das haben wir rausgelesen aus den Befragungen, insbesondere der Bewerber, die eben auch aus den alten Bundesländern kommen, die zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ja, im Ruhrpott leben. Da sind zum Teil Erfahrungen aus Urlaubsgeschichten da, die dann schwärmen von der wunderschönen Umgebung. Hier Rostocks Lage am Meer spielt sicherlich bei vielen mit eine Rolle, würde ich mal sagen. Und da natürlich gibt es unterschiedliche andere Aspekte. Es gibt bestimmte Studiengänge, die schneiden einfach auch in den Rankings sehr gut ab. Will man Beispiel sagen, Elektrotechnik, Informatik, Physik auf Platz 1 im Ranking. Also sowas gibt es dann auch zum Teil und ist unterschiedlich. Es gibt viele Studieninteressierte, die noch nie geguckt haben in irgendeinem Ranking. Aber es gibt auch welche, die durchaus solche Sachen auch mitnutzen für Studienentscheidungen.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Ja, Ihren Namen bitte. Nicole Preuß, ja. Ich soll es wissen.
Also zum Beispiel zum Thema Lehramtsbedarf gibt es momentan ganz gute Zahlen. Die sind jetzt nicht von uns erstellt, sondern durchs Kultusministerium. Da gibt es ja Recherchen. Man weiß ja, wann Lehrer in Rente gehen. Man weiß, was tätige Lehrer für Abschlüsse jetzt haben und wo Bedarfe sind, auch auf der Grundlage von Schülerentwicklungszahlen. Und da weiß man zum Beispiel ganz genau, wo Bedarfsgeschichten sind. Also ich könnte jetzt auf Anhieb sagen, ich weiß, dass im gymnasialen Bereich eklatanter Mangel ist an Musiklehrern, eklatanter Mangel an Kunst und Gestaltung und Informatik. Werden als sogenannte Mangelfächer oder Bedarfsfächer deklariert. Nur ich sage immer, wissen Sie, in der Beratung nützt das doch nur sehr, sehr am Rande. Weil ich entscheide doch nicht danach, ob ein Fach ein Mangelfach ist. Wenn ich nicht von mir aus die Zuwendung zu einem bestimmten Thema habe. Ne? Ich hätte also persönlich nie, ich habe ja auch eine Geisteswissenschaft gemacht, irgendwie Informatik studieren können, auch wenn es 100-mal geheißen hätte, da wären Leute gebraucht. Aber man kann es, natürlich gibt es solche Zahlenerhebungen. Und wenn man das mit einbeziehen will, ist das möglich. Ansonsten ist es natürlich allgemein gesehen in der Berufsentscheidung schwierig. Weil auch wenn Prognosen existieren, ja, durch Institute für Arbeitsmarktforschung und was es da alles gibt, haben wir doch alle gesehen, wie schnelllebig der Arbeitsmarkt ist, wie schnelllebig gesellschaftlicher Wandel ist. Es ist eigentlich kaum möglich. Prognosen auf, Sie müssten ja auch, wenn Sie fürs Studium überlegen, auf mindestens, wenn man bis Master denkt oder was, auf 5, 6 Jahre im Voraus so eine Prognose, wissen Sie? Und die Verlässlichkeit ist sehr gering.
Gut, weitere Wortmeldung. Ich habe noch einen. Ja, bitte. Und Ihren Namen bitte. Ja.
Wo kommen Sie denn her? Ja, nein, weil der Hochschulpakt speziell vorschreibt, dass die Werbung aus den alten Bundesländern heraus passieren soll oder in den alten Bundesländern. Weil die Situation in den ostdeutschen Bundesländern ist, wenn auch nicht so krass wie in Mecklenburg-Vorpommern, aber ähnlich. Das hängt ja mit der Geburtenentwicklung seit 1990 zusammen. Also wir haben die Auflage für die Gelder, die wir da ja bekommen fürs Projekt, speziell in den alten Bundesländern zu werben. Und natürlich kann man, ich kann also auch da sagen, eine Person haben wir bekommen, noch andere Mitstreiter dazu, aber im Wesentlichen eine Stelle als Studienberaterstelle in diesem Projekt, das ist nicht viel. Und da kann man nicht flächendeckend, das heißt, wir mussten auch Schwerpunkte festlegen und haben natürlich die Schwerpunkte auch ein bisschen danach gewählt, wo aus Erfahrung auch in der zurückliegenden Zeit besonders viel Studieninteressierte auch aus den alten Bundesländern ohnehin schon sozusagen sensibilisiert sind für ein Studium hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und das sind wirklich die umgrenzenden Bundesländer, also Schleswig-Holstein, ja, Bremen, Niedersachsen und eben auch verstärkt Nordrhein-Westfalen. Da gibt es Zahlen. Das ist erfolgreich. Also zum Beispiel hatte ich vorhin schon mal gesagt, wir haben in den Jahren zurück immer über 60% der Studienanfänger aus MV gehabt. Es sind jetzt nur noch knapp über 50. Dafür ist der andere Anteil größer geworden. Da gibt es also eindeutig Zahlen, dass das in den letzten 2,5 Jahren schon ganz deutlich angewachsen ist. Also ob alle erfolgreich abschließen, ganz sicher nicht. Also es gibt in vielen Studiengängen hohe Abbruchzahlen. Das eruieren wir jetzt nicht von der Studienberatung, wie die Abbruchquoten sind. Aber auf jeden Fall ist sozusagen der Drang, nach Rostock zu kommen, die Mobilität seitens der Westdeutschen, ist angewachsen. Also da gibt es noch eine interessante Zahl. Zum Beispiel fangen 20% aller Studienanfänger MV, also die hier Abitur gemacht haben, fangen im Westen ein Studium an, während lange Zeit nur 4% der westdeutschen Abiturienten in ein ostdeutsches Bundesland zum Studium gegangen sind. Das ist ein eklatanter Unterschied. Das heißt, diese Wanderungsbewegung zwischen Ost und West ist sehr verschieden. Und für die Uni Rostock haben wir jetzt wirklich von den letzten 2 Jahren eine wachsende Tendenz herausgelesen in den Bundesländern, wo wir auch verstärkt geworben haben. Das ist mit ein Grund, warum Westdeutsche auch gerne, hätte ich vorhin noch als Pluspunkt sagen können, ein Studium in Mecklenburg-Vorpommern aufnehmen. Natürlich, weil in vielen westdeutschen Bundesländern Studiengebühren sind.
Wortmeldung. Ich hatte mich selbst auf die Rednerliste gesetzt und möchte sagen, am Begriff des Careers Service habe ich mich ab und zu gestoßen, weil ja der Eindruck erweckt wird von diesen beiden Wörtern, als seien sie eine Vermittlungsstelle für hochkarätige Karrieren. Also nicht oben ankommen, sondern oben angekommen. Und ich glaube, das ist ja gerade nicht der Fall. Können Sie noch etwas zum Career Service sagen?
Ja.
Denn in den Geisteswissenschaften haben wir ein echtes Informationsproblem. Wir wissen gar nicht, wo unsere Absolventen bleiben und wir wissen auch gar nicht, wo die Studienabbrecher bleiben. Das heißt, wenn wir in einigen Fächern davon ausgehen, muss die nicht nennen, 90% Studienabbrecher, finde ich, ist das für dieses Fach ja eigentlich ein Armutszeugnis. Das dürfte eigentlich nicht sein. Aber wir wissen nichts darüber, weil das dem Datenschutz unterliegt und aus anderen Gründen. Haben Sie irgendwelche Rückmeldungen, was denn aus den Absolventen wird? Denn das wäre ja Gegenstand eines Careers Service, dass man weiß, wo kommen die hin. Dass man also auch Prognosen oder sagen wir mal zumindest Informationen geben kann, was chancenreich ist.
Also Frau Klütsch macht in Zusammenarbeit mit dem ZQS auch Absolventenbefragungen und wertet die aus. Und da sind natürlich auch solche Erhebungen von Geisteswissenschaftlern mit dabei. Ja. Aber ihre vordergründige Aufgabe sieht sie wirklich in der Begleitung der Studierenden im Sinne von Kompetenzförderung anzubieten, zum Beispiel Workshops, Seminare, wo Unternehmenskontakte hergestellt werden, wo fit gemacht wird für Formalitäten, Bewerbungsgespräche, Einstellungsgespräche. Sie macht auch über die Zeit des Bewerbungsverlaufes ein sogenanntes Coaching, wo sie also über einen längeren Zeitraum Kontakte hat mit Absolventen, die in der Bewerbungsphase sind. Sie organisiert auch Absolventenmessen an der Uni mit vielen Unternehmen aus der Region, aber auch deutschlandweit, all diese Dinge. Also da ist es eher die Frage, während des Studiums sozusagen das, was über das eigene Fach hinausgeht, fit zu machen. Weil heute sagt man ja, und wenn man Unternehmen und Absolventen befragt, was eigentlich auch noch wichtig ist, neben der engen Fachlichkeit, sind es diese außerfachlichen Dinge oder übergreifenden, die man unter dem tollen Begriff der Schlüsselkompetenzen zusammenfasst, die ja für jeden Studenten zutreffen, ganz egal, was er studiert. Eben, wie gesagt, sowas wie Präsentationstechniken, Rhetorik, Teamfähigkeit, Sozialkompetenzen, sich da fit zu machen. Und da macht sie eine ganze Menge Angebote auch während des Studiums. Und natürlich für Geisteswissenschaften war es schon immer schwierig, wenn man den Blick dann in die weitere Zukunft legt, ja, weil ja gerade ein geisteswissenschaftliches Studium nicht in einen bestimmten Beruf führt. Das ist ja gerade das Spezifische von Geisteswissenschaften, dass man sozusagen generalistische Fähigkeiten erwirbt, die für verschiedene Tätigkeitsfelder offerieren und nicht für eine bestimmte Richtung.
War da eine Wortmeldung? Da möchte ich noch einmal ergänzen. Was Sie die Schlüsselkompetenzen nennen, haben wir, aber ich gestehe vergeblich, versucht in die neuen BA- und MA-Studiengänge hineinzubringen. Das habe ich an der Philosophischen Fakultät versucht, nach einem Gespräch bei der Agentur für Arbeit, wo mir die Leute, die sehr kompetent waren, mir sagten, Sie schicken uns Absolventen, die nicht mal einen Computer bedienen können, egal was für ein Fach die studiert haben. Die können nicht mal eine Bewerbung schreiben, die müssen wir erst mal, und warum können wir das nicht integriert in den Studiengängen machen? Das liegt aber an den Fächern, die sich im Grunde weigern, eine berufsorientierende, sagen wir mal, Einheit überall, wo wir es ja haben. Wir haben ja interdisziplinäre Studien, wir haben die Vermittlungskompetenz bei uns in der Geschichtswissenschaft. Das haben wir ja damals reingeschrieben mit Absicht, um es hierfür zu öffnen. Und da denke ich, sind Sie als zentrale Einrichtung der Universität wahrscheinlich auch überfordert, das von den Fächern zu fordern. Aber ich meine schon, dass dieses eben auch in den Fächern passieren müsste. Das Geschichtsstudium kann selbstverständlich einen größeren Praxisbezug herstellen. Nur wenn Sie das mit Fachkollegen besprechen, sagen Sie, das kommt überhaupt nicht in Frage, das kommt nie. Und deswegen ist das also ein Stück der Studienreform, den ich für versäumt halte. Nun ist das, glaube ich, nicht die Stelle, hier zu jammern, sondern was sagen Sie dazu? Jetzt aus der Sicht von Career Service.
Dass das in der Lehre passieren muss, davon bin ich überzeugt eigentlich. Und dass das noch zu wenig passiert auch. Aber das kann also ein Career Service mit einer Stelle zum Beispiel auch überhaupt gar nicht leisten. Das muss mit dem Studium verknüpft werden. Also der Praxisanteil sowieso. Und also in vielen Studiengängen, denke ich mal, ist es, was die Studien- und Prüfungsordnung vorschreibt, eigentlich viel zu wenig. Und wenn man als Betroffener nicht selbst aktiv wird und initiativ wird, sich zusätzlich zum vorgeschriebenen Teil der Vermittlungskompetenz oder was dazu zu holen. Und also ich erlebe immer wieder, dass zum Beispiel Studierende, die kurz vor ihrem Bachelor stehen oder auch vielleicht noch den weiterführenden Studiengang gemacht haben, die nicht einmal ein längeres wirklich Praktikum irgendwo außerhalb des Studiums gemacht haben, wo ich wirklich innerlich den Kopf schüttel dann und sage, also eigentlich noch nichts verstanden, was zur Geisteswissenschaft auch wichtig ist und was man sich dazu holen muss. Und da muss man selber aktiv werden. Weil ohne Praxiskompetenz kann man das vergessen nachher.
Jetzt habe ich Frau Hartwig und dann Julia Neumann. Ne?
Also mit den Praktika, das kann die sicherlich schon nicht machen, aber mit den Praktika, das sehe ich ganz enorm wichtig. Sie haben es gesagt, auf DDR-Zeiten, wie wichtig es war, Ständen zu machen. Sicherlich haben sie uns auf die Felder geschickt und haben uns in Betriebe gesteckt, aber das hat ja auch dazu geführt, dass wir einen Blick auf andere Sachen hatten. Nämlich sich mal mit den Bauern oder wie auch mal Rüben geerntet werden oder Kartoffeln eingeerntet werden, auseinanderzusetzen. Aber wenn ich die Studierenden hier sehe, ein Praktikum in einem Archiv, in einem Museum, sowas mal zu machen, aber eben nicht nur 14 Tage, das halte ich für viel zu wenig,
richtig.
Weil man dann erst den Eindruck hat, aha, da sind vier Leute, die machen da irgendwas in einem Archiv oder mal eine Ausstellung zu machen. Wir mussten in einem Museum über 2 Monate machen. Das ist zwar langwierig und aufwendig und die Studienorganisation läuft heute so, dass die in der vorlesungsfreien Zeit eigentlich ihr Arbeiten schreiben müssen. Weil die müssen sich auf Funktionen vorbereiten, müssen Arbeiten schreiben. Die haben gar keinen Freiraum, ein Praktikum zu machen. Aber das muss man schaffen. Wenn die nämlich nicht während des Studiums ein langfristiges Praktikum machen müssen oder können, dann weiß man nicht, wo es hingeht. Man weiß nicht, ich hatte kein Archivpraktikum in der Ausbildung, aber es macht mir heute Spaß. Wenn ich es aber nie üben kann im Praktikum, weiß ich nicht, ob ich da mal hin will. Dann weiß ich nicht, wofür ich das studiere.
Richtig. Das ist unbedingt nötig. Also Stichwort Praxiserfahrung ist das A und O.
Sowohl innen als auch Ausland. Das hat
Und man merkt, was man wirklich gut kann und möchte. Und man merkt aber auch manchmal das andere. Und auch diese Negativerfahrung ist wichtig, für sich festzustellen. Bin ich lieber jemand, der alleine für sich arbeiten will? Oder bin ich jemand, der sehr sozial ist, sehr kommunikativ ist, der recherchiert, auf andere zugeht? Es gibt so unterschiedliche Erfahrungen dabei. Das ist enorm wichtig. Richtig.
Julia?
Ich würde das mal interessieren, gerade wenn Sie die Probleme jetzt ansprechen, ob Sie das eventuell sinnvoll finden würden, dass diese Freiwilligkeit einer Beratung so ein Stück weit weggenommen wird und man einfach vielleicht sagt, also wieder, weiß ich nicht, ein Student sollte vielleicht vor seinem Studium so ein Beratungsgespräch führen oder so vorausgesetzt und vielleicht auch, weiß ich nicht, in der Hälfte des Studiums.
Das ist ein interessanter Gedanke, der durchaus schon an einigen Hochschulen auch aufgegriffen wird. Zum Beispiel die verbindliche studienbegleitende Beratung. Und das hat auf jeden Fall, hat das auch positive Aspekte. Wenn man sagt, man muss einfach mal bewusst gelenkt auch zu reflektieren, wie war der bisherige Studienverlauf, wie sind meine weiteren Ziele, Visionen, was sollte ich dazu tun? Weil genau das ist meine Erfahrung wirklich auch als Beraterin passiert zu wenig. Viele Studierende laufen ihr Programm ab, sage ich mal, im Studium, ohne sich wirklich frühzeitig auf die wichtigen Nebenfelder zu begeben und vorzusorgen für einen gelungenen Übergang. Und da hat, finde ich, die vorgegebene Beratung, das muss nicht was Negatives heißen, sondern ist, wenn es dazu beiträgt, ja, das eigene bewusste Gestalten zu befördern, dann kann das eigentlich nur gewinnbringend sein. Das ist derzeit so nicht geplant. Ich weiß, dass einige Fachberatungen allerdings dies schon sehr nahelegen. Auch zum Beispiel bei der Wahl von Vertiefungsrichtungen kann sowas ja manchmal nur sinnvoll sein. Ja, sowas mal bewusst mit jemandem Kompetentes zu besprechen. In vielen Studiengängen gibt es ja viele Spezialisierungsmöglichkeiten, die wiederum ganz unterschiedliche Einmündungen auch in spätere Arbeitsfelder nach sich ziehen und so weiter. Da wird das zum Teil schon nicht gesetzlich oder so vorgeschrieben, aber es wird doch so gehandhabt, weil auch zunehmend die Studierenden das einsehen, dass das sinnvoll ist. In der Schule hat man ja seit einiger Zeit das Unterrichtsfach Berufsorientierung aufgegriffen, was auch sicherlich sinnvoll ist, dass Schüler sich schon ganz bewusst auch in der gymnasialen Oberstufe mit diesem Thema auseinandersetzen und einfach auch lernen, bewusst zu reflektieren zur eigenen Person hin.
Die Zeit ist abgelaufen, aber vielleicht noch dieses eine Schlusswort. Die Beratung ist nicht nur eine Bringeschuld der Beratenden, sie ist auch eine Hohlschuld der Studierenden. Das heißt, sie müssen zu uns kommen. Das sage ich denen immer. Wenn sie nicht zu mir kommen, dann weiß ich nicht, ihre Probleme kann ihnen keinen Rat geben. Und nachlaufen, dann sind wir in einem anderen System, das wollen wir nicht.
Genau.
In dem Sinne ist die Sitzung geschlossen. Wir dürfen uns sehr bedanken.